Verehrte Damen, werte Herren, schönen guten Abend. Willkommen bei einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Ideen, die die Welt verändern, veränderten. Mein Name ist Volker Friedrich, wie die meisten von Ihnen wahrscheinlich wissen. Gleichwohl gehört es sich, sich vorzustellen, wenn man das Wort ergreift. Ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und vergnüge mich damit, für Sie Vortragsreihen im Studium Generale zu organisieren. Ich glaube, in der 15., 16. Folge sind wir jetzt mittlerweile. Für die, die sich dafür interessieren, was in dieser Weekly Soap vorher geschah, die meisten Vorträge sind hinterlegt. Als Audiodatei können Sie sie anhören im Internet. Ich lasse hier nachher Zettel rumgehen, da finden Sie die URL, unter dem Sie das nachhören können, was denn in den letzten Semestern so lief. Dieses Semester, zur Enttäuschung der protokollführenden Studenten, stellen wir online, wenn es vorbei ist. Also Anfang des nächsten Semesters, Sie müssen es schon so machen, dass Sie kommen, um was mitzubekommen. Nur über Netz allein, also im Fernstudium gibt es es noch nicht, vielleicht kommen wir dazu, das wäre auch was. Bitte? Schon, ja, aber nicht der Vorträge des jetzigen Semesters. Das können Sie dann ab dem nächsten Semester machen, aber jetzt nicht. Jetzt müssen Sie kommen, wenn Sie es mitkriegen wollen. Und wenn Sie einen Schein haben wollen, läuft das über Anwesenheit. Vielleicht machen wir es künftig als Videokonferenz und dann kann man diese Aula ja vielleicht auch anders nutzen. Mal schauen. Also, ja, über Skype oder sonst was, da wird uns schon was einfallen. Ein strategisches Ziel wurde mal von einem Hochschulpräsidenten hier benannt als wir wollen eine persönliche Hochschule sein. Ich habe kurz überlegt und gemerkt, dass ich bislang keine Fernkurse gebe und dachte, naja, dann ist das Ziel ja erreicht. Wie auch immer, heute haben wir in unserer Reihe Ideen, die die Welt verändern, veränderten, einmal mehr zu Gast Herrn Julian Feil. Und er wird Ihnen etwas erzählen über die Abstraktion. Aber kurz vorab erzähle ich Ihnen noch zwei, drei Sätze zu unserem Referenten. Herr Feil hat, wie glaube ich alle unsere Referenten in diesem Semester, studiert. Ist nicht unbedingt zwingend notwendig. Manchmal gibt es ja auch Referenten aus der Kunst oder Schriftsteller, die nicht unbedingt ein Studium im klassischen Sinne gemacht haben. Aber Herr Feil hat studiert, er hat studiert Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte. Und zwar an der Universität Stuttgart. Er hat das abgeschlossen mit einem Magister der Künste und ist dann in die Wirtschaft gegangen, hat bei Verlagen gearbeitet, hat für Werbeagenturen gearbeitet, hat Agenturen geleitet, hat sich immer, wie man das heute so macht, weiterqualifiziert, hat im Marketing draufgepackt und hat sich mit Fundraising beschäftigt. Und das ist, glaube ich, heute ein wichtiger Teil seiner Arbeit in seiner eigenen Agentur. Seinem Beratungsunternehmen geht es sehr viel um das Thema Fundraising. Da mag womöglich ein Weg zurück sich eröffnen zu alten Lieben aus dem Studium, nämlich als Kunsthistoriker hat man ja ein Interesse an Kunst und Kunst braucht geraisede Funds, womöglich, und braucht Geld. Vielleicht ist das noch ein kleiner Schlenker in unserer Diskussion am Ende. Aber jetzt erstmal lassen wir uns ins Abstrakte geleiten von Herrn Feil. Viel Vergnügen mit seinem Vortrag.
Herzlichen Dank und guten Abend. Funktioniert, oder, das Teil hier? Gut. Abstraktion scheint eine der zentralen Ideen in der bildenden Kunst zu sein, die sogenannte Moderne, sagen wir mal, die Moderne beginnt spätestens ab 1900, ganz wesentlich prägt. Mehr noch, als man vielleicht so im ersten Moment sich denkt, wenn man irgendwelche Bilder anschaut, die keinen klaren Gegenstand mehr thematisieren, sondern ja eben mit Formen und Farben, die vom Gegenstand abgelöst sind, arbeiten. Was ich heute mit Ihnen machen möchte oder für Sie machen möchte, ist vor allem Bilder zu zeigen, die unterschiedliche Aspekte von Abstraktionen aufzeigen und Ihnen klar machen, wie weit eigentlich der Fächer aufgeht abstrakter Kunst. Und was wir am Anfang machen, in den Einstieg nehmen, ist so ein bisschen eine Herleitung. Ab wann könnte man sagen, spätestens ist Kunst, bildende Kunst zumal, abstrakt. Und wir machen auch den einen oder anderen kleinen Ausflug in die Welt der Skulptur oder auch der Fotografie. Und vieles können Sie sich dann selber auch ein bisschen dazu erfinden und aus Ihren eigenen Seherfahrungen ergänzen. Wir gucken also die meiste Zeit Bilder an und ich erzähle ein bisschen was. Und ich hoffe, dass wir so in knapp einer Stunde etwa zu Ende sind und dann noch ein bisschen Zeit und Lust haben für eine Diskussion. So, zunächst versuchen wir einfach mal das Wort zu deuten, Abstraktion von abstractus, abgezogen, von abstrahere, abziehen, entfernen, trennen. Lateinisch bezeichnet sowas, das funktioniert nicht mit den Armen verschränken, bezeichnet sowas wie ein Weglassen in der Gestaltung, was eher auf den Denk- und Gestaltungsprozess als solchen hinweist, zugunsten von etwas Allgemeinerem, Einfacheren und Prinzipielleren in der Bildnerei. In der darstellenden Kunst, in der Musik, in der Literatur ist damit gemeinhin gemeint die Reduktion auf das Grundsätzliche, das Gestaltungsgesetzliche, das Wesentliche oder auch das Essentielle, Materiale. Was heißt die Rückbesinnung auf das Material, mit dem gestaltet wird, und die Farbe und die Malgründe und die Stoffe, mit denen Skulpturen gestaltet werden und so weiter. Abstraktion zeigt sich, wie ich eingangs schon sagte, als eine der Erscheinungsformen der modernen Kunst überhaupt, und in den nächsten 40, 50 Minuten wollen wir uns das mal genauer angucken. Letztendlich lässt sich dieser Begriff der Abstraktion nicht wirklich exakt eingrenzen und ich habe das auch aufgegeben. Je länger ich mich mit den Themen beschäftige, desto mehr meine ich, es ist auch ganz gut, einiges offen zu lassen und Ihnen einfach mal so vorzuwerfen und Sie selber urteilen zu lassen und Sie selber denken zu lassen. Denn ich habe vorher mit einer Studentin auch noch gesprochen. Ich bin ja dieses Semester in Theorie und Geschichte des Schreibens in deiner Vertretung auch aktiv. Die Dame und ich, wir haben uns dann so ein bisschen ausgetauscht und haben gesagt, letztendlich ist ja alle Darstellung ein Stück weit abstrakt. Wir können ja, selbst wenn wir einen Gegenstand versuchen abzubilden, den nie erfassen, sondern wir stellen ja immer nur quasi ein Symbol davon dar. Und das hat auch was mit Abstraktion zu tun, wir zeigen ja auch immer etwas, was wir zeigen wollen und dem Gegenstand zuordnen. Ja, also wenn wir zum Beispiel einen König abbilden, dann geben wir ihm bestimmte Insignien bei, dann stellen wir ihn in dieser berühmten Dreieckskonstruktion dar, versuchen ihn, ich sag mal, auch von der Erscheinung her königlich wirken zu lassen, bringen also auch eine Menge in die Abbildung rein, die eigentlich hinter der Abbildung steht und die von der eigentlichen Erscheinung, wenn Sie so wollen, auch abgezogen ist. Also so früh würde ich letztendlich auch den Begriff der Abstraktion schon ansetzen, aber wir machen es jetzt ein bisschen schulmedizinischer sozusagen und sagen, naja, also Abstraktion könnte man letztendlich auch schon bei Caspar David Friedrich vielleicht feststellen. Der einsame Baum von 1822, ein klassizistisches, ein romantisches Bild, hat nämlich nicht nur die Absicht, Natur abzubilden, sondern auch sowas wie eine Idealität. Die Ideen von Feuerbach in Richtung Pantheismus hatten ja auch die Vorstellung eines Göttlichen, was sich in der Natur zeigt. Und bei Caspar David Friedrich geht es um solche auch wieder vom Gegenstand abgezogenen Themen. Und deshalb auch diese quasi symmetrisch aufgebaute Komposition. Und was ich jetzt heute, wie ich nochmal die Bilder durchging, mir auch so dachte, erstaunlich bei diesen Friedrich-Bildern ist ja auch, dass wir sie im Geiste immer als ganz groß erleben. Aber tatsächlich sind es, wenn Sie die im Museum mal angucken, ganz kleine Tafeln. Ich wünschte mir so, ich könnte was für Ihre Gesundheit tun, aber Sie haben da was. Wir haben nichts, gell? Ich könnte Ihnen einen Schluck von meinem Apfelsaftschorle anbieten, aber dann hätte ich es auch, genau. Schlechter Tausch. Also Romantik als auch ein Vorgang der Abstraktion. Und was wir heute beleuchten, ist, was geht eigentlich jetzt zwischen dieser romantischen Darstellung und dem, was Sie hier rechts sehen. Wenn Sie ganz genau hingucken, dann ist in dieser ungefähren Farbigkeit auch eine gewisse Gestalt drin. Wer die Bilder kennt, weiß, dass die ein abstraktes Format kombinieren, letztendlich mit inneren quadratischen Formen. Wer ganz genau hinguckt, sieht in der Mitte oben ein etwas helleres Quadrat und in der Mitte unten auch ein etwas helleres Quadrat. Das sind 9 Quadrate, unterschiedliche schwarze Bahnen. Das sind diese typischen Motive von Ed Reinhardt, der dieses und ähnliche Motive circa 1953 in den 50er Jahren in Amerika gemacht hat und damals nach sowas wie dem absoluten Bild, der absoluten Formgebung, der absoluten Gestalt gesucht hat. Und da ist das Quadrat, übrigens auch der Kreis, natürlich eine dankbare Form durch die Gleichzeitigkeit, sozusagen eine Öffnung ins Unendliche, wenn man so will, eine ideale Form. Also da dazwischen, zwischen den Idealen, die Sie bei Caspar David Friedrich sehen und denen, die Sie sich bei Ed Reinhardt vorstellen können, da dazwischen verläuft unsere Reise. Und wenn ich sage, wir steigen konventionell ein, dann muss ich natürlich anmerken oder damit beginnen, dass 1826 mit dieser übrigens allerersten historischen Fotografie, die auf einer Zinkplatte belichtet, im Moment glaube ich in Mannheim sogar zu sehen ist, spätestens mit dieser neuen technischen Erfindung, die einen Blick aus dem Fenster übers Meer zeigt in Frankreich, spätestens mit dieser Erfindung ist das Thema abbilden müssen in der Malerei, zumindest mit einer neuen Konkurrenz versehen. Und in der Tat, die Malerei reagiert auch sehr schnell. Und schon 1840 gibt es Bilder wie dieses von Turner, der in diesem Aquarell brennendes Schiff schon zu so einer frühen Zeit einen ganz, ganz hohen Abstraktionsgrad erreicht hat. Der Beamer gibt die Farbigkeit nicht ganz wieder. Da rechts dieses dunkle, sternhafte in der Wolke, das ist rot oder rötlich. Aber das ganze Bild hat in der Tat auch so eine Ton-in-Ton-Stimmung und ist auch darin eine Wegbewegung von der zuordnenbaren Form. Also wenn ich die falsche Brille auf habe, dann weiß ich beim besten Willen nicht mehr, was das sein soll. Im Gegenzug dazu entwickelt sich die Fotografie weiter und diese Daguerreotypie, eine weitere Fototechnik, haben sich ja dann sehr schnell auch unterschiedliche Techniken unterschiedlicher Güte entwickelt. Schon 1844 haben wir solche Aufnahmen, die letztendlich an Qualität, Schärfe, Darstellungstypik nichts zu wünschen übrig lassen. Und ein paar Jahre später, 1872, sind wir dann schon mitten im Impressionismus, wie dieses Bild von Claude Monet, was der Stilrichtung ja auch den Namen gegeben hat, Impression, Impression Soleil Levant von 1872, hat dann später dazu geführt, dass man die Maler, die der gleichen Naturstimmungen und Lichtstimmungen wiedergaben, die Impressionisten nannte, ursprünglich ein Schimpfwort, um sie als oberflächlich und als Schmierfinken letztendlich zu brandmarken. Aber die Geschichte zeigt uns ja, dass das nicht gefruchtet hat und dieser Bildstil, dieser Darstellungsstil bis heute ja auch sehr, sehr populär ist und in jeder Finanzamtstube mittlerweile so ein Bild hängt, weil es einfach jeder schön findet. Dieses, sagen wir, eher von der Stimmung und von der Außenwahrnehmung geprägte Darstellen hat ein Pendant in diesem Stil, der meisterhaft und ja auch sehr populär von Van Gogh vertreten wird. Hier ein Bild von 1880. Und gegenüber dem Impressionismus, den wir zum Beispiel bei Monet sehen, steht eher dafür, dass er in die Außendarstellung sein Inneres hineingibt. Also er lässt sich weniger von der Stimmung, vom Außen leiten, als vom inneren Aufruhr und von der enormen Emphase und der Gefühlswallung, die er über diese Bilder mittransportiert und die möglicherweise auch mit seiner psychischen Verfassung zu tun hatten. Diese Darstellungsstile, die zeige ich jetzt ganz am Anfang, weil wir sehen werden, dass im 20. Jahrhundert von diesen Grundlinien eigentlich der Darstellung in abstraktem Sinne, das heißt im vom eigentlichen Gegenstand abgezogenen Sinne, ganze weitere Entwicklungslinien ausgehen, und die zu erkunden ist eigentlich heute unser Thema. Wenn wir den Zeitgenossen Paul Gauguin angucken, dann haben wir nochmal eine andere Spielart von Abstraktion, wenn man so will. Hier geht es eher um sowas wie eine symbolhafte Darstellung, auch nicht unbedingt jetzt zumindest nur von der inneren Stimmung her geprägt, sicherlich auch. Manche denken vielleicht, der hat zu viel Absinth getrunken oder irgendwie so. Aber letztendlich geht es auch darum, eine autonome Farbstimmung zu entwickeln. Also das ist so eine weitere Grundlinie, neben dem aus der Außendarstellung, aus dem Erhaschen eines äußeren Anscheins über das Mitnehmen einer inneren Verfassung, haben wir hier noch eine dritte Linie, die praktisch mit dem Material, mit Farbe, mit Farbharmonie und mit Form in einer großen Freiheit auch spielt, und das spielt hier, das ist hier auch ein großes Element, ja, eine mehr oder weniger freie Kombination von Gelb und Rot, ja, einfach mal so. Das Rot ist kein richtiger darstellender Hintergrund von irgendeiner Wand oder irgendwie so, und das Gelb da vorne ist auch keine wirkliche Wiedergabe von Textilie, Hemd, Jacke oder irgendwie sowas. Und auch diese floralen Elemente hier oder diese Linien, sagen wir mal nur, scheinen auch eher vor allem einen dekorativen Hintergrund zu haben. Also das ist eine weitere Linie, und es gibt noch ein paar andere, die ich mir aber jetzt nicht die Mühe mache zu untersuchen. Letztendlich landen wir jetzt bei einem Schlüsselwerk der Abstraktion, nämlich den sogenannten Demoiselles d'Avignon von Picasso, die 1906 den Durchbruch zum Kubismus ergeben. Kubismus ist auch eine Form der Abstraktion, wenn Sie so wollen, in einer eigenen Schule auch, mit einem eigenen Stilbegriff, nämlich dem des Kubismus, der daher kommt, dass hier eben diese kubischen Formen, diese Eckigkeiten, diese aneinander geklebten Körperlichkeiten und von geraden Linien und körperhaften, abstrahierenden Formen geprägten Gemälde bilden. So, und an der Stelle machen wir praktisch jetzt so einen Strich und sagen, okay, also es gab wohl im 19. Jahrhundert schon so einige Stränge, die auf das Thema Abstraktion zugeführt haben, die aber noch einen Bezug zum Gegenständlichen hatten, ja, zum Abbildhaften hatten, die sich aber schon sehr stark vom Abbildhaften lösen über verschiedene Ansätze. Und mit diesem Schlüsselwerk fassen wir einfach mal zusammen, was vermutlich Abstraktion alles ist. Ab 1900 zunehmend ist Abstraktion sowas wie ein Generalschlüssel in der bildenden Kunst mit einer anderen Absicht, als die reine Abbildung zu liefern oder die gegenständliche Abbildung zu liefern. Jetzt sollen andere Themen und werden andere Themen gestaltet. Es geht darum, Zusammenhänge aufzuzeigen. Es geht darum, innere Wahrheiten sichtbar zu machen. Es geht darum, in Gleichnissen zu sprechen. Es geht vielleicht auch darum, Prinzipien abzubilden. Also die Malerei oder die gestaltende Kunst begreift sich auf eine ganz neue Art und Weise, will zuspitzen, will sowas wie ein Geheimnis hinter den Dingen entdecken und eher das zeigen als die Dinge selbst. Oder will vielleicht auch sowas wie den Urgrund erspüren. Und was dieses alles heißen kann und wo wir solche Entdeckungen machen können, darum dreht sich jetzt im Wesentlichen der Vortrag. Und jetzt gucken wir einfach so verschiedene Linien mal an und deren Entsprechungen. Gerade haben wir von Kubismus gesprochen und der Kubismus, auf den lassen sich vielleicht einige von diesen Definitionen oder Bezeichnungsversuchen anwenden. Der Kubismus wendet sich der afrikanischen Plastik als Vorbild zu, weil man letztendlich in dieser Primitivität und in diesem Ursprünglichen, in diesem auch Götzenhaften, was da eine Rolle spielt, in diesem Wesentlichen einfach eine stärkere und eine gewichtigere Ausdrucksform findet. Und letztendlich lässt sich der Kubismus genau aus diesen Bestrebungen herleiten. Man kann das historisch auch festmachen. Picasso und Braque, die ja so zunächst die wesentlichen Transporter dieses Stils sind, die kriegen solche Figuren zu sehen, beschäftigen sich damit und wenden die in ihrer Kunst an. Wir haben hier, das muss ich ablesen, eine Studie für die Demoiselles d'Avignon von Picasso 1907 und haben dann hier eine Landschaft, die dann praktisch von dieser Figürlichkeit das Thema mit Kuben und in dieser kubischen Auffassung zu malen auf die Landschaft überträgt. Picasso, Haus im Garten 1909. Wir gucken auch so ein bisschen, was nimmt der Kubismus eigentlich für eine Entwicklung. Dann sehen wir hier ein Werk von Braque, der das kubistische Prinzip, Gestaltungsprinzip, diesen Stil auf eine Stadtansicht überträgt. Wer schon mal da war, hat es natürlich auf den ersten Blick erkannt, Sacré-Cœur auf Montmartre. Und es soll ein Witz sein, diese Auflösung in verschiedene Brauntöne ist auch ein stilistisches Merkmal, was der Kubismus entwickelt. Letztendlich geht es um die Untersuchung dieser Flächen, Linien, Begrenzungen, Räumlichkeiten, die ja auch keine wirklichen gegenständlichen Räumlichkeiten sind. Es ist eigentlich ein Spiel mit Licht und Schatten, wenn man so will. Und das ist keine real existierende Plastizität, sondern ein Malen, um des Malens willen, wenn man so will. Der Kubismus kommt schließlich dazu, Prag, Flasche und Glas, 1913, dass er, und das ist auch ein ganz wegweisendes Abstraktionsgestalten, dass er Gegenstände aus dem täglichen Gebrauch einbaut. Hier haben wir die Verwendung von ausgerissenen Zeitungsseiten und haben hier auch nochmal eine Weiterentwicklung dieses Spiels zwischen Fläche und Räumlichkeit und auch so ein bisschen Täuschung und was ist jetzt hier eigentlich was, ist so das Interesse, was immer stärker letztendlich um Gestaltungsraffinesse auch kreist. Meiner Auffassung nach ist hinterm Kubismus nicht so fürchterlich viel Bedeutung zu suchen. Das ist einfach eine gewisse gestalterische Machervirtuosität, die hier angestrebt wird. Und es ist eine der ersten reinrassig abstrakt gestaltenden malerischen Strömungen. Diese Entlehnung aus der Realität, also dieses, wir nehmen einfach ein Stück Zeitung und kleben das hier in unser Bild rein, das ist ein sehr folgenreiches Experiment, was wir auch in anderen abstrakten Gestaltungen noch wiederfinden werden und ich werde Sie dann daran erinnern. Ein weiteres Element, was dem Interesse der Abstraktion folgt, ist das Thema Technik, Begeisterung für Technik, wie wir es im Futurismus vorfinden, zum Beispiel in dieser Plastik von Umberto Boccioni, einzigartige Formen der Kontinuität im Raum, 1913, ist also genau im gleichen Jahr entstanden wie die Collage, dieses Klebebild, was wir gerade gesehen haben mit den Zeitungsausrissen und ist so praktisch der Prototyp des futuristischen Bildwerks, was ja ein Stil ist, der wirklich begeistert war von Geschwindigkeit, von technischen Neuentwicklungen, bis hin zu einer recht unkritischen Haltung auch zu den Problemen, die diese technische Weiterentwicklung mit sich bringt. Und es wurde den Futuristen, die auch sehr aufmüpfige und sehr, sagen wir mal, idealistische Äußerungen gemacht haben. Das futuristische Manifest ist ein aus heutiger Sicht, wirklich arg fantastisches und arg verträumtes Manifest einer Technikextase, wenn man so will. In diese Technikbegeisterung fallen auch Bilder wie dieses des etwas poetischer gestaltenden Robert Delaunay, ein Franzose, der diesen Eiffelturm bereits 1910 gemacht hat. Und wir sehen hier Anklänge auch an den Kubismus und an den noch gar nicht so lange zu der Zeit stehenden Eiffelturm. Allein so ein Sujet zu wählen, ist auch schon eine Neuerung in dieser Zeit. Und auch er abstrahiert natürlich, nämlich in dem Interesse quasi die dieses Machtvolle und Imponierende und, wenn Sie wollen, Himmelstürzende dieses Eiffelturms zu zeigen, greift er zu diesen bildnerischen Mitteln, die Sie hier sehen. Wieder so sehr futuristisch im eigentlichen Sinne auch des Manifests dieser Gruppierung, Giacomo Balla, abstrakte Geschwindigkeit, das Automobil ist vorübergefahren, auch von 1913 und natürlich auch ein Beispiel für das Thema Abstraktion, aber im Interesse einer Verherrlichung der Dynamik und der Bewegung in einer städtischen Umgebung. Städtische Umgebung gibt für Bilder auch das Thema, die man überschreiben könnte mit expressive Vision. Auch hier wird auf eine andere Art allerdings abstrahiert. Ernst Ludwig Kirchner, Potsdamer Platz 1914, also ein Jahr später jetzt als diese Automobildarstellung von Balla, die wir gerade gesehen haben, ist eben alles gleichzeitig. Und hier geht es eher um die Linie jetzt, die Van Gogh vorgezeichnet hat, wenn Sie so wollen. Es ist nicht so weit weg von dieser Sternennachtlandschaft, die wir vorher gesehen haben. Und hier geht es eben auch über die Farbigkeit und auch über den formalen Aufbau, ja, mit diesen Spitzen, auch mit diesem, ich sage es mal so, kranken Grün, um eine Darstellung, die eben Hektik und Nervosität und Nachtvogelhaftigkeit in diesem Berlin der 1910er Jahre zeigen soll. 1914, die Zeit, in der der Erste Weltkrieg ja dann ausbricht, eine Zeit, die man als Fin de siècle vielfach bezeichnet hat, in der vielen, vielen Leuten klar ist, dass es so nicht weitergeht, in der einfach ein fiebriges Gefühl auch in der Luft solche Gemälde hervorbringt. Und wir haben hier natürlich auch wirklich eine ganz subjektive Farbigkeit. Eine Straße sieht natürlich so nicht aus. Ja, grüne Straßen kommen selbst in Berlin 1914 nicht vor, natürlich. In die ähnliche Richtung geht Nolde, Emil Nolde, mit den Kerzentänzerinnen von 1912. Auch das folgt letztendlich dieser expressionistischen Linie. Farbe und Form sind Ausdruck von Exaltation. Ob die jetzt anatomisch richtig abgebildet sind, das spielt da eigentlich überhaupt keine Rolle. Das Rauschhafte und das Dynamische soll abgebildet werden. In die gleiche Linie gehört für mich aber auch diese Plastik, unverkennbar, Giacometti, Stehende Frau, viel später, von 1947, ist aber auch, wenn Sie so wollen, eine expressionistische Abstraktion. Ich kann noch erkennen, dass es sich um eine Frau handelt, aber sie ist natürlich ganz stark verfremdet und Giacometti steht ja ein Stück weit fühlbar, glaube ich, für diese existenzielle Vereinsamung, wenn Sie so wollen. Ja. Der Raum und die Gewalt der sie umgebenden Kräfte lasten schwer auf dieser Gestalt, die eigentlich zunehmend ihre Form verliert und vorübergehend sich in so einer Kompaktheit gerade noch aufrecht zu erhalten scheint. Nochmal später Lucian Freud, ein Enkel des Psychoanalytikers, der in London gelebt hat und zwei Männer im Atelier 1987 und 1989 gemalt hat. Und auch hier haben wir eine expressive Überhöhung von Figur und machen sich ihren eigenen Vers drauf. Aber letztendlich ist es nicht naturalistisch oder streng abbildlich, sondern hier werden vor allem auch Emotionen transportiert. Eine ganz andere Linie verfolgen Maler wie Matisse, der mit ein paar anderen, dieses Bild stammt von 1907, 1908, der Luxus und viele, viele weitere Bilder, die Matisse gemalt hat, die sind eher wieder so in der Richtung, die, wenn Sie so wollen, Gauguin ein Stück weit vorgegeben hat. Das heißt, hier geht es um eine autonome Bildharmonie. Also ist auch nicht diese expressive Linie, die wir von Van Gogh und folgenden her kennen, sondern hier entwickelt das Bild sowas wie eine Eigengesetzlichkeit, so wie wir das bei Gauguin gesehen haben. Keine Farbe hat da mit irgendeiner Gegenständlichkeit mehr was zu tun, sondern hier sind die Farben aufeinander abgestimmt. Körper und Anatomie haben was, wenn man so will, Kreatürliches oder Blumenhaftes oder Ornamentales. Und in die Richtung entwickelt sich Matisse ja bekanntlich auch weiter gipfelnd in diesen berühmten farbigen Scherenschnitten, die dann eigentlich sich völlig in der harmonischen Form, wenn man so will, auflösen. Und die ihm übel wollen, werfen ihm diese Dekorativität auch vor und verkennen, dass er letztendlich auf der Suche ist nach so einem idealen inneren Bild, was sich eben auch ablöst vom Gegenstand. Aber sicher, die Kritiker werfen ihm eben dieses Weltabgewandte vor. Auch der alte Monet, begünstigt dadurch, dass er kaum mehr was sah, wurde immer abstrakter. Der malt zwar noch seinen Teich da in Giverny, aber man sieht hier schon, wie sich Form, Farbe, Linie weitgehend auflösen und ich dann irgendwann auch gar nicht mehr identifizieren kann, was da eigentlich gemalt ist. Das hat er vermutlich so nicht gewollt, aber die Bilder waren nun da und viele haben sich davon angesprochen gefühlt, wer in Paris mal in die Orangerie gehen kann und diese riesenhaften späten Seerosenbilder anschauen kann, der soll das unbedingt tun. Das ist eine ganz besondere Erfahrung. Also eine Art innere Harmonie auszudrücken, die sich vom Gegenstand ablöst, das ist auch Thema hier von Pierre Bonnard, der rote Schrank von 1930. Also man sieht, dass sich das über Jahre und Jahrzehnte dann auch fortsetzt. Bonnard ist so ein Typ, der auch wie Matisse in seinen Bildern so eine gesamthafte Harmonie herstellt, eine Farbharmonie, was sich auflöst und vom Gegenstand auch entfernt. Den Gegenstand quasi nur noch als Vorwand nimmt, um was Schönes zu schaffen. Proportionen, solche Dinge, das spielt alles keine große Rolle mehr. Eine andere Linie der Abstraktion kümmert sich darum, was menschlich ist, zu zeigen. Die Condition humaine, die auch auf ihre Art das Abbildliche des Porträts als Ausgangspunkt nimmt, aber dann in ihrer Abgelöstheit von dem, was Anatomie ist, von dem, was ein natürliches Licht ist, eine besondere Ausdruckstiefe erreicht. Also wie das Licht hier auf den Arm gesetzt ist oder auf das Gesicht, geht es vor allem um das innere Wetterleuchten, was quasi hier in die Äußerlichkeit reingenommen ist in diesem Porträt von Adolf Loos 1909. In diese Linie, die mit abstrakten Mitteln untersucht, was menschlich und was menschengemäß ist, gehört auch dieses Bild von Modigliani, Bildnis Max Jakob von 1920 immerhin schon. Und Modigliani ist ja ein Sonderfall. Man erkennt ihn immer sofort, weil er diese eigentümlichen Augen ohne Pupillen macht und sehr viele Frauen auch porträtiert hat. Und ja, das sind eigentlich symbolhafte Darstellungen, die aus ihrer eigenen Harmonie und aus einem ganz spezifischen Menschenbild leben und porträthaft sind, obwohl sie abstrahieren. Ja, also man kann die Leute oftmals sehr, sehr gut erkennen und sehr, sehr gut zuordnen. Egon Schiele, Bildnis Arthur Rössler von 1910, also etwa zeitgleich wie dieses Bildnis Adolf Loos von Kokoschka. Und auch Schiele hat einen sehr unverkennbaren, expressiven Stil. Ein Hauch von Giacometti, wenn Sie so wollen, also auch so von außen bedrängt, unheimlich verkrampfte Bilder, wenn Sie sich die Hände angucken, das ist ein einziger, der Mann ist ein einziger Nervenstrang sozusagen, und darum geht es eigentlich, so diese Geh- und Verworfenheit darzustellen, die Schiele sieht. Dix fügt dem Ganzen auch noch ein bisschen ätzende Ironie und vielleicht sogar Zynismus hinzu. Hugo Erfurt mit Hund 1926, das gehört dann schon in diesen Bereich der neuen Sachlichkeit, wo Herr und Hund offensichtlich in einer gewissen Übereinstimmung dasselbe sehen und vielleicht auch dasselbe fühlen. Christian Schad, ein wiederzuentdeckender Repräsentant der neuen Sachlichkeit, von dem es allerdings nicht mehr viele Bilder gibt, da ist viel verloren gegangen. Sonja von 1928, so typische Repräsentantin ihrer Zeit, Roaring Twenties, androgyne Figur, Zigarettenspitze, Camel raucht man und ist letztendlich nicht gerade in Richtung Erfüllung unterwegs im Nachtleben. Das sind Gestalten, die von der Zivilisation und vom städtischen Leben geprägt sind, und so verhält sich es auch mit Max Beckmanns jungen Argentinier von 1930, also zwei Jahre später. Und auch hier geht es darum, praktisch mit dieser merkwürdigen Gesichtsverkleisterung, wenn Sie so wollen, ja, oder wie die Hände gemalt sind, einen spezifischen Ausdruck zu erreichen. Sie werden jetzt vielleicht an der Stelle sich innerlich fragen oder auch beim nächsten Bild, was hat das eigentlich mit Abstraktion zu tun? Und ich will Sie darauf aufmerksam machen, dass Abstraktion vielleicht noch mehr ist, aber das ist nur ein Vorschlag, als eben wirklich sich formal gänzlich vom Gegenstand zu entfernen, sondern dass es auch Formen gibt, mit dem Gegenstand auf eine andere Art und Weise als gewohnt umzugehen, und dann ist es auch schon ein Stück Abstraktion. Also diese ganzen Künstler, wie jetzt hier Frida Kahlo, Diego in meinen Gedanken von 1943, die mussten sich natürlich auf Leute wie Gauguin beziehen, um solche Bilder malen zu können, die zwar mit Zitaten und mit Abbildlichkeiten arbeiten, aber in der Gesamtauffassung oder in der Gesamtzielsetzung was anderes wollen, was Übergegenständliches. Sie hat ihren großen Geliebten und auch Ehemann Diego Rivera ja oben hier auf der Stirn, und wer ein bisschen über Frida Kahlo Bescheid weiß, ist, dass die weiß vielleicht auch, dass sie aufgrund schwerer Verletzungen und Krankheiten ja viel ans Bett gefesselt war, viele schwierige Operationen über sich ergehen lassen musste, und die Starrheit, die sie hier bringt, ja, oder diese Drähte, an die sie da angeschlossen scheint, die schaffen einen Bezug in diese, auf diese, auf dieses Leben in Krankheit und Erstarrung. Einen Schritt weiter gehen die Bilder von Francis Bacon, Porträt Isabel Rawthorne, 1966. Da ist dieses Thema Deformation natürlich noch viel, viel brutaler und unverhohlener angesprochen und in seinem Wegrücken von einer klassischen Abbildlichkeit hin in diese Fratzenhaftigkeit und in diese Deformation, die wir hier sehen, ja Zerstörung, bringt er natürlich Dinge zum Ausdruck, die in einer braveren Form so nicht funktionieren würden. Das macht Picasso so auch. Zum Beispiel in diesem Porträt Françoise Gillot 1953. Er war ja verheiratet zu der Zeit mit Françoise Gillot. Und wer vorher die kubistischen Arbeiten von ihm gesehen hat, sieht, dass er, so vielseitig er war, doch immer wieder solche bildnerischen Mittel aufgreift. Hier zum Beispiel. Und aber eben auch hinter dem Abbild eigentlich das andere sucht. Und vielgestaltig ist er eben deswegen, weil er sehr, sehr virtuos eine Fülle von Ausdrucksmöglichkeiten über Farbgebung, Formgebung realisiert. Und auch ihm geht es um die Verstärkung und Vertiefung des Ausdrucks. Ein sehr, sehr bewegendes Bild hier zum Beispiel, Selbstbildnis von 1972, er ist ja im April 1973 gestorben. Das ist für mich immer so der Horror vom Altern, und der Totenschädel blickt ihn da quasi schon aus dem Spiegel an. Das ist alles ein bisschen unorthodox, wenn man sagt, ja, das ist auch Abstraktion, und ich wollte das trotzdem einfach zur Sprache bringen. Jetzt kommen wir in Bereiche, da sagt jeder, das ist abstrakte Kunst, jetzt wird mir es klar. Ein ganz berühmtes Bild ist ja von Kasimir Malevich, dieses schwarze Quadrat auf weißem Grund, was man nicht genau datieren kann. Das stammt aus den 20er Jahren. Und Malevich hat mit dieser Suprematismus genannten Stilrichtung tatsächlich nach dem absoluten Bild gesucht, nach dem letzten Bild, nach dem Bild aller Bilder, nach dem Bild hinter allen Bildern, und hat dann schließlich gesagt, das Quadrat ist die perfekte Form und schwarz ist die, je nachdem wie man es betrachtet, Abwesenheit aller oder Anwesenheit aller Farben ist sowas wie eine kosmische Fülle oder Abwesenheit aller Möglichkeiten. Und er hat es dann ein paar Jahre später noch getoppt durch das berühmte weiße Quadrat auf weißem Grund und ist da möglicherweise, das mögen Sie selber entscheiden, noch mal einen Schritt weiter gekommen. Also hier geht es ganz stark auch um, was sind eigentlich für Gedankengebäude hinter den Bildfindungen. Und da ist Malevich sicher ein großer Finder gewesen. Demgegenüber ist jemand wie Piet Mondrian, Roter Baum von 1908, eher ein braver Handwerker. Man kann sehr schön verfolgen, wie er zu seiner Entwicklung kommt, indem er quasi die vorgefundene, die gesehene Form tatsächlich abstrahiert, nach Grundform und Grundfarbe sucht und nach diesem roten Baum 1908 einen grauen Baum 1912 macht, der sich noch stärker auflöst und, wenn Sie so wollen, noch stärker reduziert. Und dann weitere 8 Jahre später ist er bei der Komposition A 1920 angelangt. Da nimmt er auch keinen Gegenstand mehr als Vorbild, sondern da hat er quasi aus den Formen und aus den Formgesetzlichkeiten solche Bildstrukturen abgeleitet mit ganz stark reduzierten Farben, die er dann nochmal reduziert, zum Beispiel in dieser auch wieder Komposition betitelten Bildfindung, Komposition mit Rot, Gelb und Blau 1928. Und wenn man Mondrian studiert, dann sieht man, weiß man, kann man herleiten, dass er wirklich vom Naturerlebnis oder von der Reduktion der Natur auf solche Bilder kommt. Und ich habe mich auch vor Jahren mal länger mit ihm befasst. Bei ihm spielen wirklich dann auch gewisse kosmische Theorien und Weltgesetzlichkeiten eine Rolle. Er ist in dieser Abbildung jemand, der das Richtige tut sozusagen, also ein Ausübender. Dazu gehört auch, dass Mondrian ein leidenschaftlicher Tänzer war, etwas steif zwar und bei den Damen nicht übermäßig beliebt, aber trotzdem sehr erpicht drauf, immer wieder ein Tänzchen zu wagen, weil er gesagt hat, Tanzen ist auch sowas wie eine Entsprechung des kosmischen Rhythmus und solche Dinge, auch anthroposophische Inhalte spielen bei ihm eine Rolle. Ganz ähnlich ist es bei Mark Rothko. In dieser Komposition, die orange-braun benannt ist, von 1963, also 35 Jahre später als der Mondrian, den wir hier gesehen haben. Und hier könnte man sagen, ist letztendlich auch so was wie eine Meditation das Thema, eine Vergeistigung. Und Sie kennen diese Rothkos, die sind ja auch sehr populär und auch in so manchem Finanzamt zu finden, weil sie so schön dekorativ sind und vielleicht nicht so knorrig und eckig wie die Mondrians. Und vor so einem Bild, da wärmt man sich doch auch gern mal die Hände. Schauen wir doch in die Plastik. Es geht die ganze Zeit um letztendlich eine Ausrichtung von abstrakten Künstlern in die Richtung des Absoluten, eines Anspruchs, Grundformen zu finden, seelische Entsprechungen, Versinnbildlichungen des Grundsätzlichen. Konstantin Brancusi, Schlummernde Muse, zwischen 1917 und 1918 geschaffen. So eine ganz grundsätzliche Form, die quasi das Wesen des Abgebildeten darzustellen schaut. Konstantin Brancusi, Vogel im Raum, von 1927, die Idee des Vogels sozusagen. Und auch die Idee des Singens, wenn Sie so wollen. In diese Richtung geht auch Lucio Fontana, Raumkonzept Erwartung von 1960, der sofort zu erkennen ist an den rigorosen Schnitten, die er in die Leinwände macht. Und da geht es immer auch darum, wie soll ich sagen, zu vermitteln, und dahinter ist noch was. Ja? Und wenn du in den Schlitz reingucken könntest, würdest du es vielleicht sehen. Also es geht um die Idee eines Größeren dahinter und einer Erwartung, die vielleicht auch nicht erfüllt wird. Jackson Pollock, Nummer 26, Black and White von 1948, ist auch so jemand, der nach den Sternen greift, wenn Sie so wollen, mit viel Alkohol und viel Bewegung. Diese Bilder sind ja liegend angefertigt worden. Zum Teil sind es riesige Leinwände, also so von hier bis hier. Und es war eine enorme physische Anstrengung, diese Spritz- und Dribbelbilder zu machen. Und allein diese physische Erfahrung muss schon was Absolutes gewesen sein. Pollock ist dann ums Leben gekommen, als er im Vollsuff an einen Baum fuhr. Und irgendwie scheint dieser Unfall auch zu seinen Bildern zu passen, die auch natürlich was sehr Expressives und was sehr Extrovertiertes haben, wenn Sie so wollen, aber die eben auch auf der Suche nach dem Absoluten sind. Vielleicht ähnlich wie Yves Klein, große blaue Anthropometrie, circa 1960. Yves Klein hat ja mit diesem speziell entwickelten Blau gearbeitet und hat Happenings veranstaltet, in denen nackte Damen über und über mit diesem Blau angestrichen wurden oder irgendwie in Farbbassins stiegen und sich dann auf den Flächen abgedruckt haben. Also hier haben wir, ähnlich wie bei Pollock, auch die Umsetzung von Bewegungen und einer Körpererfahrung, wenn Sie so wollen, ins Bild. Und insofern erscheint mir das so auch hier in diese Reihe zu passen. Es gibt eine weitere Linie, die vielleicht auch noch mal ein bisschen in der Abstraktion noch abstrakter ist und die Rolle der Kunst und des Künstlers generell in Frage stellt. Und da haben wir eine wirklich unerschöpfliche Quelle in den Arbeiten von Marcel Duchamp. Fahrradrad, ready made, 1913. Und ich sagte ja vorher schon, die Kubisten haben mit der Integration des Vorgefundenen, dieser Zeitung zum Beispiel, und andere Dinge, die sie in ihre Bilder rein kollagiert haben, was gefunden, was dann epochal letztendlich auch aufscheint in diesem mehr oder weniger gleichzeitigen sogenannten Ready-Made, was einfach heißt, dass Duchamp vorgefundene Dinge als kunstwürdig gesetzt hat und die Menschen dadurch zum Staunen, natürlich auch zum Lästern gebracht hat, sich irgendwo auch lustig gemacht hat über eben die Rolle der Kunst, die Rolle des Künstlers, ganz stark auf Irritation gesetzt hat, Irritation auch bewusst eingesetzt. Vielleicht ist das einer der ganz frühen Momente, wo die Künstler dann auch gesagt haben, ja, dann machen wir das jetzt mal so richtig planvoll. Denn die Impressionisten wollten eigentlich schön sein. Dass die dann ausgeschlossen wurden von den Ausstellungen, das hatten sie so nicht beabsichtigt, haben sie auch wütend dagegen protestiert, während er das von vornherein einkalkuliert und dann auch solche Sachen macht, wie diese Fontäne genannte Schüssel für die Herren wissen schon wozu, von 1917. Und interessanterweise ist das ja eine Replik, also das ist nicht das Original von 1917, sondern das ist irgendwann in den 40er Jahren nachgemacht worden, weil das Original verschollen war. Sie kennen ja die berühmte Geschichte, wo irgendwelche Beuys-Fettecken in irgendeine Zinkwanne eingeschmolzen von der Putzfrau auf den Müll entsorgt wurden, weil sie gesagt hat, also gut, der Dreck, der muss jetzt hier erstmal weg. Und vermutlich ist mit diesem Pissoir von Duchamp was Ähnliches passiert. Das ist letztendlich ein Unterlaufen und ein Reflektieren auf einer ganz hohen Ebene, was ich jetzt nicht weiter beleuchten will, das führt einfach zu weit, aber das ist natürlich auch Abstraktion, wenn Sie so wollen, auf eine höhere Art. Trotzdem gehören auch oberflächlichere Dinge in diese Linie. Kunst und Kunsthandeln und Rolle des Künstlers und Kunstwelt in Frage zu stellen. Und das wird gerne gemacht, indem man das Vorgefundene nimmt und sagt, ja, das ist doch eigentlich irgendwie schon auch Kunst. Das macht dann Warhol sehr viel später und sehr viel populärer. Hier zum Beispiel mit dieser Krankenwagenkatastrophe von 1963, wo einfach Pressefotos hochvergrößert, projiziert, auf Leinwand übertragen werden. Oder auch sehr bekannt, diese Brillo-Schachteln von 1964 und 68, die einfach sagen, ja, diese Reinigungsschwämme Brillo, diese Packungen, die erklären wir jetzt einfach für Kunst und stellen die aus, und das ist doch eine ganz nette Idee. Damit hat er die Kunst revolutioniert und auch die Kunstwahrnehmung revolutioniert. Doppelter Elvis von 1964, ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, was das in der Alltagswahrnehmung ausgelöst hat, dass wir einfach auf unsere Umwelt auch nochmal anders sehen gelernt zu haben. Seltsamerweise kommt die Kunst selber da nicht mehr so richtig mit. Wer heute ins Museum Ludwig geht, wo viel von diesen Pop-Art-Sachen zu sehen sind, wie die hier auch, Roy Lichtenstein, das Eddie-Diptychon von 1963, er hat ja diese Comic-Paraphrasen gemacht. Der hat, also mir geht es zumindest so, das Gefühl, dass das Oberfläche sein will und irgendwie auch ist. Ja? Wenn man Matisse den Vorwurf macht, dekorativ zu sein, dann kann man das dem hier erst recht, nur da scheint mir weniger dahinter zu sein, aber das ist nur meine Sicht auf die Dinge. Dann gibt es natürlich auch noch eine Linie der Abstraktion, die sich auch vom Gegenstand löst und die sich eher um, sagen wir mal, träumerische und mythische Themen kümmert. Ganz bekannt sind die Bildfindungen von Salvador Dalí, der Schlaf von 1937, und das ist auch so eine weitere Linie der Abstraktion, wenn man so will. Und da ist nicht nur der Surrealismus etwas Wichtiges, sondern auch solche Dinge, wie sie Paul Klee gemacht hat, Verhext, Versteinert von 1934, was auch eigentlich wieder eher so in diese Innerlichkeit zurückführt. Ja, ich stelle was dar, was so recht gar keine Entsprechung in der sichtbaren Welt hat, was eher so tief innen gefühlt wird, so ein poetischer Anflug, wie vielleicht hier auch Paul Klee, Zerbrochener Schlüssel von 1938. Also eher wieder Innenwelt und eine ganz eigene, Musik, wenn man so will. Ganz eigene Musik auch in diesen merkwürdig rätselhaften Bildern von Balthus, wie das hier, Katze mit Spiegel, von 1989 bis 1994 gemalt. Irgendwie wie aus einer Märchenwelt, und irgendwas steckt dann noch drin, was einen so festhält und einen nicht wegschauen lässt, und man ertappt sich dabei, wie man sich hineinträumt in diese Situationen. Tiefgründiger, meine ich, als solche Bilder, wie sie Edward Hopper gemalt hat, hier Pennsylvania Coal Town von 1947, viele kennen die Nachtschwärmer von ihm. Letztendlich sind es auch so träumerische Bilder, und auch diesen Bildern könnte man natürlich wieder den Vorwurf des weltabgewandten und apolitischen machen, wie man das auch schon den Bildern von Spitzweg gemacht hat, letztendlich sowas wie ein moderner Spitzweg. Und ich beschließe den Reigen mit Bildern, die wieder so scheinbar gar nicht abstrakt sind, nämlich drei Stücken von Cindy Sherman, alle untitled, also nicht ohne Titel, und alle sind Inszenierungen ihrer selbst, für die sie lange übt und mit den Verkleidungen spielt und mit dem Licht spielt. Letztendlich macht sie Fotoinszenierungen auch von irgendwelchen seltsamen Träumen, die man von sich selber hat, wie man aussehen will oder wie irgendjemand anders aussieht. Sehr filmisch, sehr abstrakt, wenn man so will. Das sind Bilder von Menschen, die aus der Traumwelt stammen. Und jedes Mal fotografiert sie sich selber und jedes Mal denkst du, es ist eine komplett andere Frau und jedes Mal spricht sie irgendwas an, was du in deinen Träumen und nicht immer den angenehmsten siehst, was du als Schemen irgendwo möglicherweise irgendwo schon mal wahrgenommen hast, irgendwas, was in deinen Gefühlen sich fern noch abzeichnet und du kannst es gar nicht mehr so genau benennen. Und auch dieses Bild von Cindy Sherman ist natürlich wieder ohne Titel. Also, herzlichen Dank. Jetzt haben wir ein paar abstrakte oder abstrahierende Sachen angeschaut und ich freue mich auf Ihre Fragen und die Diskussion.
Ja, herzlichen Dank, Julian Feil, für diesen Rundumschlag. Sie haben wieder die Chance, unseren Referenten zu löchern, Anmerkungen zu machen, ihren Beifall, ihren Missfallen Ausdruck zu verleihen, Kritikkunst zu tun oder was auch immer. Hat Sie da was überrascht? Hatten Sie die Erwartung, solche Bilder zu sehen in einem Vortrag über Abstraktion?
Also mir ging es einfach auch darum, Ihnen die Idee nahezubringen, dass Abstraktion doch sehr viel weiter spannbar ist, als man das klassischerweise so tut. Man sagt, Mondrian ist abstrakt, aber ich finde, viele andere Sachen sind eben auch noch abstrakt. Bitte.
Und da eine Frage und dann da. Sie können damit was anfangen, das nicht nur sozusagen das, was wir gestalterisch reduzierte Formgebung und so weiter als abstrakt benennen, so bezeichnet wird, sondern eben auch eine vermeintlich realistische Darstellung.
Das ist ein interessanter Gedanke. Okay. Ja, und ich weiß, es ist unorthodox. Also wenn Sie irgendwo gefragt werden, was ist abstrakte Kunst, dann werden Sie nicht sagen, sind die Schermen, völlig klar. Aber die anderen Sachen, die Sie klassischerweise im Schulbuch finden, die haben wir ja auch alle gezeigt.
Ja,
ich möchte gerne wissen, weswegen man auf die Idee gekommen ist, abstrakt zu malen, wie
hier das Gedanke entstanden ist. Also, das kann ich natürlich nur vermuten. Und ich denke, da ist viel auch gesagt worden. Letztendlich hast du die Notwendigkeit, gegenständlich abzubilden, nicht mehr in dem Maß empfunden, wie du gleichzeitig festgestellt hast, dass die Intention, die du hinter deiner Gestaltung hast, dass die immer deutlicher wird und dass du immer autonomer mit dieser Intention umgehst. Und zunächst blieb, was sich als Abstraktion ankündigt, am Gegenstand, wenn du die Impressionisten nimmst. Ja, die haben gesagt, ja, ich werde dem eigentlich eher gerecht, ja, was ich da sehe und halb empfinde, wenn ich die herkömmlich gegenständliche Darstellung auflöse. Und damit ist wie ein natürlicher Weg der Abstraktion eigentlich aufgebrochen. Und die anderen setzen fort. Die Gauguin, Van Gogh und andere, die es ja auch noch gibt, Cézanne und so, habe ich mir alles gespart, die lösen ja auch immer weiter auf. Die lösen auch physikalisch und wissenschaftlich dann auf. Die kommen immer mehr auf Begriffe auch. Dieser Seurat, Pointillist, letztendlich eine Fortsetzung auch von Impressionismus, der zerlegt ja, wie Cézanne auch auf eine andere Art, die Wahrnehmung des Gegenstands in Prismen. Ja, der haut einfach orange, orange, rot, rot, gelb, gelb nebeneinander, tritt dann zurück und sagt, das ist jetzt die Wirkung, die ich wollte. Also er löst es auf. Und in diesem Moment der Auflösung ist eigentlich schon, da fängt es einfach an und die anderen machen einfach weiter und machen diesen Riss immer weiter auf und kommen natürlich in immer kühnere Entsprechungen dann, müsste man so sagen können. Aber da ist die Diskussion nicht zu Ende, völlig klar.
Ich glaube, man kann so aus meiner Sicht zwei, drei Ergänzungen, also beziehungsweise Wiederaufnahmen dessen, was du auch gesagt hast. Das eine sind natürlich schlichtweg Veränderungen in der Welt. Also technische Veränderungen. Auf einmal kommt ein Medium, das vermeintlich die Wirklichkeit viel genauer wiedergibt, als man das malerisch tun kann. Fotografie, ein Punkt. Dann kommen aber auch Ideen in die Welt. Zum Beispiel, das sollte man wissen, das war für die Malerei sicher des 20. Jahrhunderts ein ganz wichtiger Impuls, Freud, Psychoanalyse. Wir gucken dahinter. Die Wirklichkeit ist nicht das, was wir erfassen, sondern wir auf dem ersten Blick und mit unseren Sinnen, sondern da steckt was dahinter. Und wir wollen das Wirkliche an der Wirklichkeit erkennen und das ist nicht ihr Schein. Ne? Damit spielt man natürlich die ganze Zeit und das wechselt hin und her. Zuerst wird sozusagen der versucht, den Schein, den Anschein, den die Wirklichkeit sich gibt, zu durchschauen und dahinter zu schauen. Dann tut man das eine Weile und merkt, ist wohl vielleicht auch gar nicht so viel dahinter. Und dann kommt einer wie Albers und sagt, nur der Schein trügt nicht. Ja, dazwischen flirrt es. Und da geht es letztendlich darum zu begreifen, was ist wirklich. Und ein Ansatz ist dann zu schauen, wie wirkt, was wirklich ist. Und dann betrachtet man durch unterschiedliche Techniken Wirkungsweisen von Ausdruck.
Ja, das ist super, super ausgedrückt.
Tja, für irgendwas muss ich gut sein. Danke. Wäre der Bezug oder wären die Bilder überhaupt noch dekodierbar, wenn ihre Titel verloren gingen?
Das war Ihre Frage. Also die Titel sind vielfach Teil der Arbeit. Also wenn du einen Titel hast wie Komposition, dann drückt der Maler eben da auch einen anderen Ansatz aus. Oder wenn sie zum Beispiel sagt, da mache ich gar keinen Titel dazu, dann macht sie auch eine Aussage. Und insofern ist der Titel aus meiner Sicht ein Bestandteil des Werks, aber wenn der wegfiele, bleibt natürlich trotzdem noch was übrig, völlig klar. Aber ist jetzt für mich nicht so, ich weiß nicht, in welche Richtung die Frage ging.
Also eine zusätzliche Abstraktion, zusätzliches Wegziehen. Ne,
Reduktion. Ja, macht es natürlich nicht, erledigt es nicht in meinen Augen. Weil du ja immer auch als Betrachter deine eigenen Erfahrungen, deine eigenen Vermutungen, deine eigenen Assoziationen mit hinzugibst. Und insofern sowieso jedem Bild und jeder Bilderfahrung etwas hinzufügst, was es vorher ohne dich nicht gab, sozusagen.
Also zu dem Spiel gehört, glaube ich, gleichzeitig auch, also einerseits Sinn erkennen, andererseits Sinn zerstören. Ne? Dekonstruktion, man reißt ein und immer weiter und schaut, wie weit kann man gehen. Das wäre auch noch eine Variante, wir schmeißen die Titel weg. Aber die Bilder hingen dann womöglich immer noch in den Museen, ließen sich aber mit der Zeit vielleicht nicht mehr kunstgeschichtlich eindeutig zuordnen.
Was fängst du mit einem Titel an wie Zerbrochener Schlüssel? Und dann siehst du dieses Klebebild. Das ist schön, wenn du den hast und es gibt dir noch was. Und wenn du den nicht hast, ist es trotzdem. Ja, oder bei ihr, wie gesagt, da gibt es gar keinen Titel. Aber wenn da jetzt drunter stünde, ich weiß nicht was, ne? Wäre es trotzdem noch ein starkes Bild, oder?
Das könnten wir jetzt mal probieren. Das wäre doch mal was, was Sie mit nach Hause nehmen können. Denken Sie sich einen besseren Titel als ohne Titel aus. Und dann schauen Sie mal, was mit dem Bild passiert. Womöglich verändert es sich.
Vielleicht wird es schwächer in dem Fall. Ich denke, es wird schwächer. Hm.
Nun denn, dann haben wir doch eine Hausaufgabe. Ich danke Julian Feil. Nächstes Mal, das ist noch der nächste Montag, ja, haben wir es wieder mit einem Teil unserer Lebenswelt zu tun, nämlich dem Internet der Dinge. Vielleicht bringen Sie alle Ihre 3D-Drucker mit und wir spielen ein bisschen gemeinsam. Schönen Abend bis dahin und bis nächste Woche. Tschüss.